Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute die Sängerin Uschi Brüning. Frau Brüning, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Haben Sie, der Tag ist noch relativ jung, haben Sie heute schon gesungen?
Also ehrlich?
Ja.
Nee, also ich war heute früh so hektisch, ich wollte ja pünktlich kommen und dann komme ich immer viel zu spät ins Rennen des Tages und da habe ich gar nicht an Singen gedacht, nicht mal beim Waschen, weil sonst kommt mir immer irgendwas über die Lippen, aber heute nicht, vielleicht auch wegen der positiven Aufregung, die ich fühlte, weil ich heute hier sein darf.
Na, Sie haben etwas im Stress im Stau gestanden, hätte den Stress ja mindern können, wenn man dann ein Lied schmettert, oder?
Oh nee, also das so ist meine Mentalität
nicht. Haut nicht hin. Nein. Aber sonst, dass Sie so unbewusst mal anfangen zu singen?
Das passiert immer. Bei allen Tätigkeiten, die ich vornehme, im Auto, zu Hause, beim Waschen, beim Bügeln, irgendwie, ich merke es nicht. Ich singe immer.
Mhm. Man merkt es gar nicht daran.
Nee, das ist wie Atmen, wie ich schon im Buch auch schon schrieb.
Testen, ob die Stimme noch da ist.
Nee, das ist kein Test, das ist einfach ein Bedürfnis. Das ist wie ein dazugefügtes Urbedürfnis, wie Atmen.
Uschi Brüning galt als die Ella Fitzgerald der DDR. Sie fing an mit Schlagern, kam schnell zu Jazz und Soul. Sie ist stets seit 5 Jahrzehnten professionell auf der Bühne und sie klingt immer noch jung. Auch das werden wir hören in dieser Stunde. Singen als Lebensgefühl, sagte sie uns eben. Und ich habe sie auch als Sängerin vorgestellt, Frau Brüning, ja. Nicht als Jazz, Soul, Gospel, Schlagerexpertin.
Ich bin ja zunächst mal Mensch, ne? Also da fängt's an.
Das ist Ihnen wichtig, die Sängerin, nicht die Spezialistin für.
Ja, zunächst mal ja, weil ich ja vieles auch gesungen habe und immer noch singe, unterschiedliches. Und
wie sind Sie eigentlich zum Singen gekommen? Wann haben Sie gemerkt, mit der Stimme, das ist meins?
Also zum Singen bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind, wie Maria zum Kind. Also man weiß ja nicht, was mit einem ist. Ich habe festgestellt, ich habe da was bekommen, geschenkt bekommen, eine große Gabe. Und habe das natürlich auch gleich gern angenommen, aber es war mir nie bewusst. Ich habe einfach nur gesungen. Ne? Also wie als Kind so getrellert und
alles, was Ihnen in die Quere kam.
Ja, alles, also wirklich.
In Ihrer Autobiografie stand, komm lieber Mai und Mama.
Ja, das habe ich sehr. Da sehe ich sogar noch mich stehen an einem Ort, an dem ich das gesungen habe.
So. Wo war das?
In Leipzig, in unserer Martha-Straße, in einer sehr überholungsbedürftigen Wohnung.
Zu jeder Jahreszeit dieses Lied geschmettert, weil Sie es mochten.
Ja, weil das so eine schöne Melodie ist, da war mir die Jahreszeit egal. Ne?
Frau Brüning, Sie haben in diesem Jahr Ihre Autobiografie veröffentlicht, So wie ich heißt sie. Und man kann ein bisschen den Eindruck gewinnen, Singen war von klein auf an ein Ventil, vielleicht auch ein bisschen Notwehr, jedenfalls etwas, das Sie befreite.
Das Letzte unterstreiche ich voll, aber ich muss natürlich auch betonen, als Kind macht man sowas nicht bewusst. Da lässt man einfach raus, was raus muss und in nützliche Kanäle kommt es ja erst viel später. Es war einfach nur was Wunderbares für mich zu singen und ich habe es auch getan, wo immer ich konnte. Und nur wenn ich traurig war, das ist heute noch so, wenn man traurig ist, kann man nicht so richtig singen. Da muss man weinen.
Aber man kann ja auch im Singen weinen. Sie können das bestimmt.
Ja, da müsste ich mal genau darauf achten. Also ich kann mit Absicht so singen, als würde ich weinen. Das kann ich, ja.
Aber wenn Sie wirklich traurig sind, dann geht's nicht.
Dann kann ich nicht
singen. Dann bleibt ein Kloß im Hals.
Sie sagen es, ja.
Aha. Als Kind nicht in einfachen Verhältnissen groß geworden. In Leipzig, 1947 geboren. Der Vater eine Lehrstelle.
So ist es, ja, sehr gut gesagt.
Die Mutter arbeitete Schicht als Kaltmamsel. Kennt man heute gar nicht mehr den Ausdruck. Was meint das?
Das meint, dass eine Fachkraft in der kalten Küche, also was man da für kalte Speisen zuständige Kraft so machen muss. Also entweder Platten herrichten und Butter selber machen und also alles, was wir abends essen, das musste die, oder frühmorgens, das musste die Kaltmamsel, deswegen kalte Küche, herrichten.
Jedenfalls Schicht, das heißt
das war schlimm,
anstrengend und dann mit 2 kleinen Kindern anstrengendes Leben. Ziemlicher Überlebenskampf in den frühen 1950ern.
Für meine Mutti auf alle Fälle, weil ja auch, sie war ja auch nicht gut angesehen, als ledige Frau mit 2 Kindern. Das galt dann schon zu dieser Zeit auch als leicht asozial. Mhm. Und so wurden wir auch in unserem Wohnviertel so ein bisschen beguckt.
Beguckt. Sie wurden auch gesteckt, nicht nur beguckt. Sie wurden mit 5 Jahren gemeinsam mit ihrer Schwester in ein streng katholisches Kinderheim gesteckt. Wie kam das?
Naja, das kam so, da wir sehr, sehr oft unbeaufsichtigt waren und selbst überlassen und haben wir auch sehr oft auf der Straße gespielt, auch wenn es noch dunkel, wenn es schon dunkel war. Und irgendwann kam mal ein Sittlichkeitsverbrecher, könnte man sagen, auf mich zu und wollte etwas mit mir anstellen. Und was ihm Gott sei Dank nicht gelungen ist, hat mir ein Bonbon geschenkt, das habe ich genommen und dann bin ich weggerannt. Und das habe ich meiner Mutter erzählt und meiner Schwester und da war für sie die höchste Alarmstufe angesagt. Und es gab keine andere Möglichkeit, uns da irgendwo in die Stelle zu geben. Eine Familiäre, die auf uns aufpasst. Es gab dieses Kinderheim, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war. Und da sind wir dann reingekommen, wo dann auch wirklich Zucht und Ordnung herrschte.
Und dann auch gesungen.
Dann habe ich auch
wieder
gesungen.
Zucht und Ordnung.
Ja, wieder, genau. Einfach immer so. Und dann habe ich natürlich immer Sehnsucht nach meiner Mutter gehabt und die konnte eben nicht immer kommen. Und da blieb mir auch nur weinen oder singen. Mhm. Und das hat sich, die beiden Sachen haben sich die Hände gereicht.
Dass sie singen gut konnten, wurde schnell bekannt im Umkreis von Leipzig. Erst der richtige Auftritt 1960, da waren sie knapp 14 vor den Werktätigen des VEB Galvanotechnik Leipzig.
Oh,
die Liebe ist ein seltsames Spiel.
Ja, das habe ich voller Inbrunst geschmettert, nicht wissend, was das eigentlich wirklich ist. Aber ich hatte Erfolg.
Ist ein West-Song. Sie haben trotzdem ein Buch dafür gekriegt.
Ja, stimmt. Das war damals nicht so streng, weil es war nicht Talentewettbewerb. Und ich glaube, viele konnten gar nicht unterscheiden, was ist Ost- und Westmusik und haben das einfach akzeptiert. Und
eine begeisterte junge Sängerin, eine begeisterte Amateur-Schlagersängerin mit ordentlichem Beruf. Sie waren Gerichtssekretärin. Was macht man da?
Also da dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich wollte ja eigentlich letztlich nach dem Abitur zunächst mal Lehrerin werden, aber nicht aus eigenem Willen, sondern das hat mir meine erste Liebe aufobtruiert, weil seine Eltern waren Lehrer und er meinte, das wäre was für mich. Und da bin ich durchgefallen bei der Aufnahmeprüfung. Dann habe ich den durch Zufall gehört, dass es sowas gibt wie Gerichtssekretär. Und dann habe ich mich beim Kreisgericht Südost-Leipzig beworben und bin angenommen worden. Das war eine Ausbildung, die über 3 Jahre ging. Und was macht ein Gerichtssekretär? Der kann also Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse erlassen. Er hat Siegelgewalt. Er muss Anträge entgegennehmen, Ehescheidungsanträge und all sowas. Es war schon sehr spannend und Akten bearbeiten. Also
lernt man auch was überleben, wenn man die Ehescheidung anrechnet?
Allerdings, ja. Also ich war noch viel zu jung, um alles zu begreifen.
Faszinierend, aber Uschi Brüning entwickelte sich sozusagen auf offener Bühne von der Amateur-Schlagersängerin zur Jazzstimme der DDR. Ritterschlag, dann ein Anruf von Klaus Lenz, dem Jazzpapst damals. Du sollst ja ganz gut sein.
Ja, so. Genau so.
Und dann durften sie mitmachen, einfach so.
Naja, einfach so. Ich musste natürlich mich nach Berlin begeben und mit ihm zusammen proben. Und dann wurde das alles für machbar gefunden und dann durfte ich einsteigen. Also dann hatte ich das Angebot von ihm, mich vom Gericht zu trennen pardon, und zu ihm zu kommen.
Vielleicht möchten Sie ein Glas Wasser trinken,
ja, hier ist gerade
einen Schluck Wasser trinken, ja, Frau Brüning.
Eine Performance per Rundfunk.
Performance, kann man das auch rhythmisch, Wasser trinken? Könnten Sie da was draus machen?
Eine gute Idee für die Zukunft, werde ich mal drüber nachdenken.
Üben wir in der Musik. Klaus Lenz hat Sie eingeladen, Sie lebten in Leipzig, die anderen Musiker in Berlin. Ich glaube, heute muss man erklären, dass Sie sich da nicht einfach eine Bude nehmen konnten.
Ja, das war schon sehr schwierig, aber es waren noch andere Musikerkollegen, die aus Halle oder aus Dresden kamen. Lenz hatte so einen Glanz, dass alle froh waren, bei ihm spielen zu dürfen. Dann kamen die auch, wenn sie mussten, aus Honolulu.
Na gut, Honolulu ist noch weiter weg.
Abends
ein Konzert gespielt mit der Band und dann nächsten Morgen mit Rändern unter den Augen Gerichtssekretärin in Leipzig.
Ja, da war ich, bei Lenz war ich schon nicht mehr Gerichtssekretär. Das musste ich dann schon ernsthaft betreiben. Ich war dann im Profilager. Das kann man nicht nebenher machen. Das hätte das Gericht auch nicht gestattet. Da gab es ideologische Grenzen.
Da war es ordentlich.
Ja.
Sie lernten dann aber einen anderen Sänger kennen, Manfred Krug. Der sang da auch. Wie ist er Ihnen begegnet?
Also mir tut's leid, dass ich immer wieder sagen muss, er war bei der ersten Begegnung, da wusste er noch nicht, wer ich bin und ob ich singe und wie ich singe, war er sehr lustig. Das war im Zirkus Eros, da spielte die Klaus Lenz Big Band mit ihm. Aber als es dann hieß, dass ich dann eingestiegen bin und mitsingen durfte, da wurde er schon etwas knurrig. Also das war ihm dann doch nicht so recht, weil er war dann die Nummer eins bei Lenz, er war sowieso die Nummer eins, für mich persönlich auch. Und da kommt da so ein kleines Mädchen aus Leipzig und gräbt ihm auch noch etwas zunächst mal das Wasser ab.
Frau Brüning, ist ja auch doof für einen eitlen Mann, wenn plötzlich alle rufen Uschi, Uschi.
Ja, genau, das hat er nicht verkraftet. Ich weiß gar nicht, wie es im umgekehrten Falle gewesen wäre. Er immer die Nummer eins und dann kommt jemand und macht einem den Rang streitig. Ja, das ist einfach schlecht zu verkraften. Das habe ich immer verstanden.
Sie sind dann doch noch enge Bühnenpartner geworden und haben kurz vor seinem Tod gemeinsam eine CD gemacht. Ja. Und da sind sie, Uschi Brüning und Manfred Krug, mit Auserwählt.
Denn wir hatten einander auserwählt. Denn wir hatten einander auserwählt. Denn wir hatten einander auserwählt. Flöte
klang noch nach. Uschi Brüning und Manfred Krug mit Auserwählt. Uschi Brüning ist heute unser Gast. Eine gemeinsame CD der beiden, Ihnen beiden, nach 40 Jahren Pause. Manfred Krug verließ die DDR 77. Die CD die ist von 2015. Ja. Wie ist das für Sie, dieses Lied heute zu hören?
Also erstmal muss ich sagen, da fehlt mir immer noch und da weine ich auch so manche Tränen noch. Das ist, und jetzt gerade bei Auserwählt habe ich gemerkt, dass er mit sehr viel Herz und ich übertreibe vielleicht auch mit so einer Art Abschiedsweh schon in der Stimme gesungen hat. Also das teilte sich mir mit und ich fand ja seine Stimme sowieso immer toll und mit viel Sentimentalität oder Sentiment oder wie man das auch immer nennen will, gesungen hat und dass er sehr viel Emotionen gezeigt hat und der hatte auch allerhand.
Damals war er schon sehr fragil, ne?
Ja, das habe ich auch gehört und das, da könnte man schon wieder weinen, aber das ist immer im Leben so.
Aber Sie haben dann noch gemeinsam von der Kollegialität zu einer Freundschaft gefunden, nachdem er Sie am Anfang sehr kritisch beäugt hat, weil die Frau ihm einen Teil der Show raubte.
Ja, so kann man sagen, aber jetzt habe ich den Faden vergessen. Nee, aber der Text ist die Wahrheit. Nachdem wir uns so ein bisschen kritisch aneinander gerieben haben, kann man wirklich sagen, wir waren füreinander erwählt. Wir haben auserwählt. Also das stimmte irgendwie. Mhm. Das kann man schon sagen. Zuletzt waren wir so in Harmonie und ich freute mich so auf ihn. Das hätte ich am Anfang natürlich nicht gedacht. Nee.
Hüpfen wir noch mal weit zurück zu einem anderen Idol, einem ganz großen, der Sie mit Sicherheit auch beeinflusst hat, Louis Armstrong.
Ja.
Louis Armstrong sang in der DDR, Sie hörten zu. Was hat es für Uschi Brüning bedeutet, ja, Satchmo live zu hören?
Na, er war sowieso immer beeindruckend, aber er führte ja im Gepäck auch eine Sängerin mit. Und die hat mich genauso beeindruckt. Und da habe ich gesehen, was alles möglich ist, also was man alles machen kann. Also sie hat auch geskettet und trotzdem ganz toll und bluesig gesungen. Und das hat mir irgendwie einen Anstoß unterbewusst gegeben, Mut gemacht, das vielleicht auch mal in die Richtung zu gehen.
Gespürt, dass in der eigenen Stimme auch eine Jazzstimme steckt?
Nee, das habe ich nicht gespürt. Ich wollte es einfach machen. Und dann ist ja Learning by Doing ein wichtiger Faktor gewesen, wie immer in meinem Leben. Und sie hat mir den Anreiz gegeben, es zu versuchen.
Sie wurden ja hoch gelobt. Ulrich Plenzdorf schrieb das in den Neuen Leiden des Jungen W. Wenn die Frau sang, ging ich immer kaputt. Und in der Band sagte jemand, die zeigt uns, wo der Frosch Locken hat. Ich werde mir Frösche seitdem ganz anders angucken. Trotzdem war das ja schon eine ziemliche Männergesellschaft im Jazz damals. So liest es sich zumindest in Ihrer Autobiografie. Hat Sie das eingeschüchtert auch?
Ja, natürlich. Ich habe sowieso die Musiker immer für ihr Können auf dem Instrument bewundert. Sie waren mir immer einen Schritt voraus dadurch. Und wenn man das erst mal fühlt und bemerkt und wenn man dann selbst nicht so ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, dann macht das einen schon etwas wortlos. Und insofern kam das zusammen, die Mentalität der Männer und meine eigene. Also, und das hat sich nicht gut vertragen.
In den 1970ern haben Sie Ihre eigene Band gegründet. Ja. Und die Jungs saßen im Publikum und wollten Sie stürzen sehen, oder wie?
Das war dann die andere Band. Das war die Band mit der Günter Fischer reiste und Manfred Krug, die saßen dann unten in unserem ersten Konzert in Dresden und wollten mich fallen sehen.
Wirklich?
Ja. Na, sie saßen hämisch da unten, wollen wir doch mal hören, was die da also überhaupt auf die Beine bekommen, die Musiker und die Sänger und die Sängerin. Und ja, das hat mich beeinflusst. Also ich war natürlich noch schlechter, als ich hätte sein können.
Was für ein Streitpunkte-Gefühl, wenn man auf der Bühne ist, zum ersten Mal Premiere, neues Programm, eigenes ja. Programm. Vor Kollegen was tun, ist immer eine eigene Sache. Aber wenn man noch weiß, die wollen einem nichts Gutes.
Ja, das war furchtbar. Da musste man versuchen, sämtliche Professionalität, über die man verfügte, zusammenzukratzen. Es ist mir nicht ganz gelungen, aber wir haben den Abend trotzdem gut überstanden.
Einer war anders, obwohl musikalisch vielleicht der frechste von allen, Ihr Lebensmensch, der Free-Jazzer Luton Petrovsky. Sie sind seit Jahrzehnten verheiratet. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
Das wiederum habe ich dem Klaus Lenz zu verdanken. Der hat immer mal Gastmusiker zu sich ins Orchester geladen und sehr oft war auch Luton Petrovsky dabei. Und er war immer sehr viel höflicher, sehr viel menschlicher und weicher und wärmer im Umgang mit mir und das hat mich beeindruckt und irgendwann sind wir uns eben näher gekommen, wie es so manchmal so passiert.
Das hält seit Jahrzehnten. Ja. Im Moment ist er schwer krank.
Sehr, sehr schwer krank, ja.
Es besteht wohl keine Hoffnung, dass Sie mal wieder gemeinsam auf der Bühne stehen werden?
Ich will das so nicht in die Öffentlichkeit hinaus schreien. Ich würde lieber hinausschreien, ich habe noch Hoffnung.
Sie haben, Frau Brüning, viel als Duo gespielt. Der Free Jazz für einen Amateur, vielleicht eher die Hackeball-Version des Jazz und die Frau mit der samtweichen Stimme. Das hat trotzdem harmoniert?
Ja, die Harmonie war ja gar nicht beabsichtigt. Im Zusammenhang mit Free Jazz ist Harmonie ein seltenes Wort. Aber er hat aus mir herausgekitzelt, eben auch so laute, manchmal auch nicht wohlklingende Töne zu erzeugen. Und hat quasi das Stimmvolumen wirklich erweitert.
Es ist früh am Tag, das mit dem Wassergluckern im Skateboard, das üben wir in der nächsten Musik, Frau Brüning. Sie haben das Buch geschrieben, da war er schon krank. Der Rückblick auch zu alten Zeiten, der muss auch wehgetan haben.
Ja, der tut immer noch weh, ne? Also wenn ich heute auf der Bühne stehe, ich vermisse ihn immer, weil wir eben dann zusammen geschweißt waren musikalisch und es einfach, ja, nun ist das weggefallen, damit muss man erstmal leben können, ne? Musikalisch und privat.
Uschi Brüning galt als die Ella Fitzgerald der DDR. Da kann einem schon schwindlig werden, Frau Brüning. Trotzdem sind Sie nicht lieber Sie selbst?
Also ich habe das ja nie von mir behauptet. Ich weiß gar nicht, ob es mir geschmeichelt hat. Ich war eigentlich ich war Fan von Ella, aber eigentlich hat mich erst so richtig wach geküsst, wenn man das so sagen darf, Aretha Franklin. Die war meine Trainingsvorlage.
Die Sparringsfrau beim Singen üben?
Ja.
Wie kann das sein? Ich meine, wie sind Sie herangekommen an
Durch Imitation. Also alles fängt mit Imitation an. Wenn die Superstars sich vorstellen, dann imitieren sie das, was sie besonders lieben. Und dadurch formt sich die Stimme. Also durch Hören und Nachmachen.
Glaube ich sofort, aber nochmal ganz langsam für mich. Sie kannten die Sprache nicht.
Ja.
So ganz einfach war das auch nicht, an die Texte ranzukommen. Wie haben Sie denn das gemacht?
Das waren manchmal, um ehrlich zu sein, Fantasietexte damals. Jetzt muss ich doch mal vor Mikrofon was trinken.
Ja, da sollten wir einen Rhythmus draus machen. Es ist früher am Morgen.
Ich weiß gar nicht, ich habe da auch irgendwas mir eingefangen. Jedenfalls.
Klingt
die,
gut.
Die Sprache, gut. Die Sprache nachzumachen, das sind alles keine wirklichen Übungen. Man macht das nach und nach Gehör und die Sprache, Texte hatte man nicht. Also entweder ich fand jemanden, der Englisch gut konnte und der mir das runtergehört hat. Und manchmal hatten wir eben auch einfach haben wir nur laut gemalt. Also wir haben nur akustisch so geklungen, aber wussten manchmal auch nicht, was wir eigentlich singen. Also bei Liebe haben wir es schon gespürt und gehört. Love ist ja nun kein Problem. Aber wir konnten dann auch manchmal die Jury unten übertrumpfen, indem wir gesagt haben, ja, das ist jetzt ein Lied von Aretha Franklin und da geht's um den Vietnamkrieg. Kein Wort war davon wahr. Und die haben das uns abgekauft.
Trotzdem ist es eine enorme Hörschule.
Ja, das ist es. Ja.
Also für die Ohren, für den Gesang, für die Technik, ist eine enorme Hörschule.
Ja, das bringt einen auch weiter. Das kann kein Gesangslehrer.
Frau Brüning, ich verstehe nicht viel vom Jazz, aber ich bewundere Alex jazzige Tief wegen der Improvisation, also wegen des Quantums an Unberechenbarkeit,
ja, das
man
es, ja,
immer wieder meistern muss, wenn man auf der Bühne steht, frei lossingen und dann doch irgendwann wieder an der sicheren Bahnstation, die man mit den Kollegen verabredet hat, ankommen, damit der Nächste loslegen kann.
Das ist sehr schön gesagt.
Dieses Maß an Freiheit, öffentlich, live, das ist eine sehr mutige Kunst, das verlangt eine Portion Selbstbewusstsein, von der Sie uns erzählt haben.
Ja.
Sie hätten das eigentlich nicht gehabt. Wie passt das ineinander?
Ja, das frage ich mich manchmal auch und meine Freundinnen auch und Freunde. Ja, da gilt dann nur noch funktionieren. Augen zu und Scham hat dann keinen Platz mehr, sondern alles geht nach innen, um wieder nach außen zu dringen. Ne? Also die Scham, die kommt dann auch wieder raus, aber eben nicht erkennbar. Das ist also schwer zu erklären.
Aber improvisieren ist Freiflug. Ja,
ja,
man kann jederzeit
schon
runterfallen.
Ja, das ist ja das Schöne daran. Das ist ja das Reizvolle. Und das kann man eben auch machen, wenn man, was wir nicht hoffen, im Rollstuhl auf die Bühne fahren. Ne? Da kann man es immer noch. Aber Sie können nicht mit 80 einen Schlager singen. Und,
davon sind Sie weit entfernt, von 80 wie von...
Das haben Sie aber sehr schön voraus... Wie sagt man sich bewahrheitende Prophezeiung?
Die Stimme ist jung geblieben.
Ja.
Gibt es da ein Rezept? Jeden Morgen Zitronensaft oder so?
Nee, das mache ich manchmal schon, aber nicht dran denken. Also wenn ich dran denke, was ist mit deiner Stimme und du musst doch jetzt mal hier, dann geht gar nichts. Da ich ja mehr oder weniger Autodidakt bin, kann ich nicht noch immer mi, 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 ma, ma, ma. Das ist mein Geschenk, das man mir dargeboten hat, dass ich auf Anhieb immer gleich lossingen kann.
Ist ja auch das einzige Instrument, was man nie loslassen kann. Jeder Richtig. Saxophonist, jeder Geiger, jeder Pianist kann sein Instrument mal in die Ecke stellen und sagen, nu ist gut, die Stimme ist immer dabei.
Ja, na wie die Ohren, die können auch nicht, haben auch keinen Urlaub. Sie müssen immer hören, sie können die nicht verschließen. Ne?
Auch gefährdet, ne? Muss man immer mal testen, ist sie noch da?
Ja.
Frau Brüning, wie sehr standen Sie eigentlich mit Ihrer Musik unter staatlicher Beobachtung?
Na, ich dachte ja eigentlich, und das war sicher auch so, nicht mehr als andere Künstler. Manches habe ich natürlich gar nicht gemerkt, aber wir wussten immer irgendwie, da hört einer mit, und also aus der näheren Umgebung. Ne? Und also speziell und direkt habe ich dann nie drüber nachgedacht, dass mich jetzt irgendwann in dieser Situation jemand beobachten konnte.
Mhm. Im Buch ist unter anderem ein wunderbarer Liebesbrief Ihres Mannes aus den 1980ern. Den hatten Sie längst vergessen. Woher hatten Sie den dann?
Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gelesen habe, weil ich war so erstaunt, als wir im Zuge des Buches diesen Brief fanden. Das hat Christa Schädlich, die Ghostwriterin, sehr intensiv eruiert. Also ich war aber dafür aber auch sehr erfreut und gerührt. Das hat nochmal alles aufgewühlt. Ne? So schreiben kann eigentlich nur mein Mann. Der ist berühmt dafür, dass er gute Karten schreiben kann und dass er überhaupt sehr gut formulieren kann.
Ich habe gehört, Ihre Ghostwriterin oder Ihre Mitautorin, Christa Maria Schädlich, habe diesen Brief den Stasi-Akten entnommen.
Ja, genau.
Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass sie ihn gar nicht kann.
Ja, eben. Deswegen... Das ist eigentlich eine Frechheit. Aber da hat die Stasi nur noch mal was Gutes getan. Ich habe den Brief erhalten. Nicht? Dadurch, dass sie ihn, also dass die Stasi ihn gehütet hat.
Oh, zu irgendwas war es dann doch gut. Aber war der
Das wollen
der
wir so Jazz, nicht unterstreichen.
Das wollen wir wirklich nicht unterschreiben. Nein. Aber war der Jazz, das ist ja eine Nischenkunst. Sie haben vor allen Dingen dieses Jazzige dann gesungen. War das eine Nischenkunst, wo man sich so ein bisschen...
Durchaus schon.
Konnte.
Ja, ja. Da konnten sich sehr viele einrichten, weil es ja eine nonverbale Musik ist. Und da konnte man, das konnte alles und nichts bedeuten. Ne? Und insofern, das hat auch die Menge der Fans gebracht, die sich damit solidarisch erklärten mit der kaputten, verrückten Musik, weil man konnte da immer Revolution vermuten und Dinge hineindenken, die man sonst nicht sagen darf. Und ja.
China Moses mit Watch Out. Die Musik müssen unsere Kollegen richtig ausgewählt haben, denn das ist die erste, wo Uschi Bröning so ein bisschen mitgeht und klatscht.
Ja,
ist die?
Ja, das finde ich einen ganz interessanten Song. Also, ja.
Sie ist eine andere Generation. Jahrgang 1978 ist die China Moses. Hören Sie jüngere Kollegen auch oder konzentrieren Sie sich ganz auf sich selbst?
Also ich höre nach wie vor das, was mir eben zu Ohren kommt, wo auch immer. Also ich höre natürlich auch die jungen Sänger und Sängerinnen und finde manches richtig toll. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, wen.
Nö, habe ich ja gesagt, China Moses. Ja, war ja praktisch das eben, dass wir hier die Vorlage haben. Frau Bröning, die China Moses ist Jahrgang 78. Das ist zwei Jahre, ihre Geburt liegt zwei Jahre nach dem Jahr 1976, ein neuralgisches Jahr für die DDR, die Ausbürgerung Wolf Biermanns.
Ja, das war ein Ding.
Sie haben erst protestiert, aber ihre Unterschrift dann zurückgezogen.
Ja, wenn ich das heute so betrachte, weil das immer der wunde Punkt ist, in Interviews habe ich das ja gerade richtig gemacht, weil da kommt das nochmal schön hoch. Und ich war wirklich sehr empört und das hat ja auch zur Unterschrift geführt. Aber dann kam die Angst, dass ich dann vielleicht nicht mehr singen könnte. Und zum Gericht hätte ich nach dieser Musiker- oder Sängerin-Karriere nicht mehr gekonnt zurück. Und ich hatte schon dann plötzlich Angst. Auch ich habe ja meine Mutti und da nur vielleicht noch ins Gefängnis zu kommen und mich nicht mehr um sie kümmern können, das waren schon sehr ängstliche Überlegungen.
Wie schön, dass Sie so klar benennen, Angst. Es ist einfach nicht jeder ein Held.
So ist es, ja. Es gibt sicher viele, die es zurückgenommen haben, es nicht zugeben. Aber das ist nicht meine Art. Irgendwann kommt es ja doch raus.
Sie sind trotzdem mit ihm ganz gut, glaube ich, oder?
Ja, doch, er hat es ja auch nie gewusst. Erst als wir uns in Leipzig trafen zur Buchmesse, da musste er es ja gewusst haben, weil er hat ja das Buch dann auch gelesen. Da habe ich es dann offiziell seiner Frau gesagt, Pamela, habe ich gesagt, da steht drin, ich habe die Unterschrift damals zurückgenommen. Und das haben die also für sehr normal empfunden. Mhm. Weil er hat immer zu seinen Jüngern gesagt, die zu seinen Füßen saßen, macht keine Dummheiten, euch können sie ins Gefängnis stecken. Ich bin ein berühmter Mann, also mich kennen viele. An mich kommen sie nicht so schnell ran, aber macht nicht, was ich mache. Ne? Und er hat also Verständnis dafür gehabt.
Das, was Sie vielleicht an Selbstbewusstsein manchmal zu wenig hatten, hatte er vielleicht auch manchmal zu viel.
Ja, darüber wird er sich wohl auch nicht beklagen können.
Frau Bröning, Sie selbst konnten ja reisen. Ich habe gestern noch mal nachgeschaut. Ich habe Sie tatsächlich mal als Sängerin erlebt in den frühen 1980ern in Hamburg.
Erwischt.
Mit Free Jazz. Da wollte mich jemand vom Free Jazz überzeugen. Ist bedingt gelungen, aber ich kann mich wirklich noch erinnern an den Ton, den Sie damals drauf hatten. Haben Sie nie überlegt, im Westen zu bleiben? Viele Kollegen haben ja rübergemacht bei der Gelegenheit.
Also ich denke immer öfters, war eine Frage des Alters. Ich hatte den Zenit des Mutes und des wilden Entschlusses schon überschritten und war auch sehr anhänglich. Also wenn ich erstmal Fuß gefasst habe, dann möchte ich so schnell nicht weg. Ich wollte auch meine Mutti nicht allein lassen und ich habe auch gar nicht gewusst, was mich drüben hätte erwarten können. Man sagt dann immer, Mensch, wenn ich jetzt drüben wäre, da könnte ich ja, aber ja, das ist sowieso nicht so, wie wir den Westen gesehen haben. Ne? Wir hatten ja rosarote Brille auf, was den Westen anbelangt. Nee, also natürlich hat man drüber nachgedacht, aber der echte Wille war nie da.
Sie sind treu.
Ja, doch. Ja.
In absolut jeder Beziehung.
Ja, das könnte man so sagen. Da werden jetzt andere aufschreien und sagen, das stimmt doch gar nicht. Es ist aber so.
Uschi Bröning, nach anfänglicher Verurteilung als Affenmusik wurde der Jazz in der DDR ja durchaus auch gefördert. Aber davon zu leben, war auf beiden Seiten der Mauer, glaube ich, nicht so einfach. Also
das mag sein, aber
West-Jazzer und Ost-Jazzer sind in der Regel beide keine reichen Leute.
Reich, weil, also ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Günter Fischer ja auch ein toller Jazzmusiker ist und Instrumentalist und Komponist, der konnte gut leben davon, ne? Weil er natürlich auch viel Musiken geschrieben hat und so weiter. Also ich muss das dementieren, wir haben eigentlich schon leben können davon. Spätestens seitdem es das Komitee für Unterhaltungskunst gab, da gab es die verschiedensten Sektionen, Artistik, Chanson, Schlager und eben auch Jazz. Und da ging das mit den Konzertangeboten eigentlich ganz gut. Also man lebte nicht in Luxus und Saus und Braus, aber man konnte leben.
Ich wollte noch auf was anderes hinaus.
Ach so,
es gab nämlich erstaunlich, es gab erstaunlich viel Austausch. Es gab erstaunlich viele Jazzer aus dem Westen, die gerne in der DDR gespielt haben. Das galt für lukrativ.
Ja.
Und es gab eben auch Uschi Brüning, die in Hamburg spielte, als die kleine Ulrike Timm zuhörte. Und nach 1989 brach das eigentlich ziemlich ab.
Ja, da brach uns das Publikum weg. Die wollten natürlich alle sehen, was da drüben so los ist. Ich konnte es nicht rhythmisch machen.
Ah, das war das Glas Wasser, was irgendwie wie ein Running Gag durch unser Gespräch geht, Frau Brüning.
Ja, nee, da brach uns das Publikum weg. Die wollten alle rüber. Das kann man alles auch verstehen. Die wollten die Künstler, die wir ja im Osten immer schon hören konnten, sehen live. Und die sind also wegen Whisky, Cola oder was weiß ich rüber. Wir hatten ein sehr großes Konsumverständnis. Wir sind nicht aus philosophischen oder literarischen Gründen rausgegangen. Die Leute, die haben, man hat nie gehört, dass die Ostbewohner eine Buchhandlung gestürmt haben, als die Mauer wegfiel. Sie wollten alle nur Konsum, ne? Das kann man ihnen nicht verübeln. Ja, und das Publikum brach weg, aber es kam so nach und nach kam es wieder.
Was war denn für Sie selber?
Das war jetzt ein sehr großes Durcheinander, ne?
Nö, das war wahrscheinlich das Durcheinander der Gefühle, die es wirklich gab, beschrieben. Ja. Aber was war denn nach 89 für Sie selber am schwersten beim sich zurechtfinden, sich neu sortieren?
Oh, das ist, also da gab es nicht nur eins. Also die ganze Veränderung, die war sehr schwer. Also wir mussten ja, vor allen Dingen die kolossale Mieterhöhung, das, also damit haben wir ja natürlich nicht gerechnet. Ne? Und wir haben und die Rekonstruktion der Wohnung bei lebendigem Leibe erleben müssen. Und die neue Krankenkasse und alles war ganz anders, alles war neu. Also ich war nicht in der Zeit überhaupt nicht glücklich, sondern ich hatte vor jedem Gang zum Briefkasten Angst. Was ist das wieder für eine Rechnung? Was musst du dir wieder durchlesen und begreifst es nicht?
Inzwischen reingefunden. Man hat, wenn man durch Ihr Buch stiefelt, den Eindruck, bei allem Schweren, was Sie erlebt haben, sind Sie mit den Jahren dann doch selbstbewusster, großes Wort, auch fröhlicher geworden.
Ja, ich bin nun angekommen in dem, was mich umgibt, in dieser Gesellschaftsordnung. Und aber die sehe ich natürlich durchaus kritisch. Aber ja, ich habe jetzt auch ein sehr wohltuendes Alter, wo zwar jetzt die Gliedmaßen sich verabschieden, aber das Verständnis und die Weisheit größer wird. Und so lässt sich's leben.
Uff, das ist ein Satz, nach dem müssen wir erstmal ein bisschen Musik hören und Luft holen. Uschi Brüning ist zu Gast. Wir haben gesprochen über ihre Stimme, ihren Gesang zwischen Jazz, Soul, Gospel und auch Schlager. Jetzt ist noch eine Facette dazugekommen, mit der man vielleicht gar nicht so rechnet, nämlich Kinderlieder, Frau Brüning. Sie sind in einer neuen CD mit dabei und singen Kinderlieder.
Also
welches
singen
Sie denn? Oder eines?
Ein Lied. Ich singe Mond, Silber, Taufe. Und das halte ich für ein so süßes Lied. Und ich finde auch die Fantasie der beiden, Lakomi und Monika Erhardt als Texterin, so toll, dass ich mich in das Lied regelrecht verknallt habe.
Ist das eins, mit dem Sie groß geworden sind?
Das ist eine neue Komposition. Also das ist eine Komposition, die in der DDR entstanden ist. Und es geht ja um DDR-Musik, wie wir gelebt haben, was wir gehört haben bei der Platte.
Ja. Und dann ist das für Sie ein neues Genre, mal so Kinderlied. Das hat ja was Volksliedhaftes.
Ja, das ist ja aber was Schönes.
Wieder eine ganz andere Facette.
Wenn man an die lieben Kindlein denkt. Nee, in dem Fall war es das Kunstwerk, das mich so begeistert hat. Und man muss sich ein bisschen umstellen. Ich habe es vielleicht zu brav gesungen, aber ist egal.
Kommt
ist
wieder trotzdem die Selbstkritik durch?
Ja, weil ich, wenn das ein paar Mal höre, denke ich, hättest du doch ein bisschen mehr. Ja, gut, aber das hat jetzt hier keiner gehört.
So richtig loslegen können Sie dann auf den anderen Podien, eben jazzig, soulig. Am 9. November, am 30. Jahrestag des Mauerfalls, da singt Uschi Brüning in Hamburg in der Elbphilharmonie.
Ja, also ich staune, ich krieg gleich eine Gänsehaut, dass mir das nochmal zuteil wird.
Da freuen Sie sich aber drauf.
Da freue ich mich schon, das wird spannend, ja.
Dann wünsche ich Ihnen dabei viel, viel Freude.
Dankeschön.
Alles Gute überhaupt, musikalisch, Danke. Persönlich. Vielen Dank, dass Sie in dieser Stunde unser Gast waren, Frau
Sehr
Brüning.
Gerne.
Und ich möchte noch einmal die Autobiografie von Uschi Brüning benennen. So bin ich, heißt sie.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. mit Ulrike Timm.